Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich hoffe, das geht so mit der Lautstärke oder so, sonst muss nachgeregelt werden. Hey, ich freue mich total, hier sein zu können. Mein Name ist Jascha, mein Nachname ist eigentlich viel zu schwer, um ihn euch zu sagen, aber ich mache es trotzdem. Der ist Jian Mehr, ich bin gebürtiger Iraner, wohne schon seit sehr, sehr vielen Jahren mittlerweile in Deutschland mit meiner Familie, habe mich bekehrt zu unserem Herrn Jesus Christus und darf mit meiner wunderbaren Frau, mit der ich auch heute hier bin, die ist mit unseren drei Kindern drüben im Babyraum und schaut zu, in Gottes Reich dienen. Wir leiten die Riverside Church in Vena. Das ist so, ich würde knapp 80 Kilometer ungefähr von hier entfernt, knapp über eine Stunde sind wir gefahren. Und Marco kennt ihr wahrscheinlich, Marco Kassebaum, das ist mein Schwiegervater. Für alle, die heute als Gäste da sind, hey, wir heißen euch auch ganz, ganz herzlich willkommen. Ich glaube hier alle, wir können mit Sicherheit und mit Garantie sagen, Gottes Reich ist der beste Ort und vor allem am Sonntag ist der beste Ort, wo man sein kann. Als Gläubiger, als jemand, der auf der Suche ist oder was auch immer der Grund ist, was dich hierher verschlagen hat. Ganz bisschen zu meiner Person, damit ihr mich kennenlernt und versteht, wer ist der Typ, was redet der da, wo kommt der her und warum redet er so, wie er redet über seinen Herrn. Ich bin 32 Jahre alt, wie gesagt, meine Frau Joyce mit unseren drei Kindern, Micha ist der Kleinste, der ist vor einem Monat geboren, dann Frieda vor einem Jahr, die ist eins, die kleine Maus. Und unser Größter ist Levi, der wird jetzt drei nächste Woche. Und darüber freuen wir uns sehr. Ja, ich weiß, viele sagen, hey, das ist hier ein geringer Abstand. Ja, wissen wir auch. Und ja, es ist herausfordernd, aber es lohnt sich, okay? Wir tun das mit Freude, was wir tun. Und wir lieben unser Leben, wir lieben unseren Dienst und fühlen uns gesegnet in dem, worin wir unterwegs sein dürfen. Seit 2018 dürfen wir als Pastoren-Ehepaar unsere Gemeinde leiten und sind unterwegs in diesem Kontext der Riverside Church, eine kleine Gemeinde in einer kleinen Stadt. Und wir haben sie damals übernommen aus einer Zeit, die etwas herausfordernd war und durften erleben, wie Gott hineingekommen ist in das Wirken und da, wo Menschen sich eins machen, wo sie sich aufmachen, wo sie sich in Bewegung setzen, da ist Gott nicht weit weg. Das ist meine Erfahrung. Da schließt sich Gott mit den Herzen zusammen und geht die nächsten Schritte, segnet das und wir durften unglaubliche, tolle Erlebnisse feiern und wirklich die Ehre auch komplett Gott abgeben, weil am Ende des Tages ist er, der das wirkt. Und ich schätze total das Leithaus. Ich kenne euch, also nicht euch persönlich, aber ich kenne das Leithaus schon relativ lange, weil ich mit Günther und Rita schon sehr, sehr lange unterwegs bin. Sie kenne aus der Distrikt jetzt Netzwerkarbeit, die wir haben und schätze die beiden sehr, euren Dienst sehr, den ihr für Jesus so treu über so viele Jahre getan habt. Wenn Joyce und ich auf Menschen wie euch schauen, dann denken wir, das wollen wir auch sein, in einem fortgeschrittenen Alter zu wissen, unser Leben haben wir Jesus Christus dargelegt und ihm gedient aus ganzem Herzen. Dafür danke ich euch sehr für diese Bereitschaft und genauso auch für das restliche Leitungsteam, was mit da drin ist. Eike, Victor, Naomi, die Vollgas geben, die alles geben, damit ihr nach vorne geht. Hey, ich glaube, wir dürfen nur einen Applaus geben für eure Leitung und sie wertschätzen. Es ist wichtig, dass wir unsere Leiter auch ermutigen. Die sind immer für uns da und ermutigen uns. Aber ich sag's euch, wir brauchen auch Ermutigung, wir brauchen auch Stärkung, auch mal ein Schulterklopfen. Und da sollten wir Ehre, wem Ehre gebührt. Aber die größte Ehre gehört wem? Jesus Christus. Denn er ist der, der am Ende des Tages all das wirkt, all das gibt, was wir brauchen für unser Leben, für unseren Dienst, für uns als Gemeinde. Wir sind einzig und allein von ihm abhängig. Und ich bin heute hier, um dich in ein paar Gedanken reinzunehmen. Um meine Predigt. Herr Günther meinte irgendwas mit 35 Minuten, eine Stunde 35 habe ich Zeit, also passt alles ganz gut. Ich habe Zeit mitgebracht, hoffe ich. Nein. Wir sind etwas mehr unterwegs und haben uns auch ein bisschen enger connected in den letzten Monaten und Wochen. Und es sind einige Gedanken entsprungen. Ich muss euch da ganz kurz in einen Gedanken mit reinnehmen. Unsere Gemeinde ist die Gemeinde, die Friedhelm Holthüß damals gegründet hat, aufgebaut hat und wo er irgendwann dann weggegangen ist. Und das Calling, sagt man, die Berufung der Gemeinde, der Riverside Church, früher Vena Christuskirche, war es schon immer zu segnen, zu unterstützen und zu geben. Es war etwas, was auf dem Haus liegt. Nichts, was mit mir als Person, als Jascha zu tun hat, sondern etwas, was Gott auf das Haus gelegt hat, der Riverside Church, als Berufung. Und so in meinem Dienst und in dem, wo ich unterwegs bin, auch im Regionalvorstand des BFPs bei uns in der Region, ist es dazu gekommen, dass wir uns mehr connected haben, ausgetauscht haben, auch über die Situation im Leithaus hier bei euch unterhalten haben und als Personen zusammengekommen sind und überlegt haben, hey, wie können wir unterstützen, wie können wir gemeinsam vorangehen? Weil ein Gedanke, der mich persönlich als Jascha irgendwie auch voll im Herzen bewegt, ist, dass wir als Gemeinden nicht alleine unterwegs sind, sondern gemeinsam unterwegs sind. Und immer da, wo Menschen sich eins machen und Herzen sich eins machen, auf Gott schauen und nach vorne gehen, habe ich erlebt, dass eine größere Kraft entfaltet wurde und mehr Land und mehr Menschen mit dem Wort und Evangelium von Jesus Christus erreicht wurden. Und deswegen, hey, lasst uns gemeinsam beten, lasst uns gemeinsam nach vorne schauen, was der Herr noch bereitet für Wege, was für Türen eröffnet. Ich bin mir sicher, dass noch lange die Geschichte vom Leithaus und Wilhelmshaven nicht zu Ende ist, sondern wir auf eine Zukunft schauen, wo Menschen, wie Viktor schon gesagt hat, wo Menschen hereinströmen und hineinkommen, um Jesus zu erleben, weil seine Gegenwart hier ist. Amen. Amen. Und ich freue mich mit euch da in den nächsten Wochen und Monaten mehr und enger unterwegs zu sein, euch besser kennenlernen zu können, ihr mich besser kennenlernen könnt und auch meinen Herzschlag, unseren Herzschlag als Pastoren kennenlernt. Und bin sehr, sehr gespannt, was Jesus noch alles tun will. Und ich habe heute eine Frage mitgebracht und ich will zu meiner Predigt kommen und die bewegt mich oder da ist die Überschrift eine Frage. Und da brauchst du jetzt nicht drauf antworten, weil das ist ja so eine Frage, da ja theoretisch weiß jeder die Antwort darauf. Aber die Frage ist, mag Jesus schlechte Menschen? Und natürlich, wenn du jetzt als Gläubiger unterwegs bist, sagst du, Jascha, natürlich, Jesus mag schlechte Menschen, weil er mag ja dich. Ha! Oder er mag mich, weil ich weiß, dass ich früher ein schlechter Mensch war. Und ich will mit dir erst in einen Gedanken reingehen und dich mal was anderes fragen. Kennst du das, wenn du richtig, richtig durstig bist? Wenn du richtig durstig bist oder wenn ich richtig durstig bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, was deine Leibspeise ist oder sowas, aber zum Beispiel, ich mag gerne mal einen Dönerteller oder sowas. Ne? Relativ selten, weil wir versuchen, uns sehr gesund zu ernähren, aber manchmal, da muss auch mal so ein Dönerteller sein. Und im Regelfall bei mir auf dem Dönerteller landet immer mit Tzatziki und ich versuche immer Joyce mit zu überreden, Tzatziki mitzunehmen, weil dann riechen wir beide nach Knoblauch und dann ist das nicht so unangenehm, neben dem Sofa nebeneinander zu sitzen, okay? Und das Ding ist, wenn ich Tzatziki esse, ich bekomme so einen trockenen Mund davon. Ich werde richtig durstig. Und dann kann ich trinken und trinken und trinken, so viel ich will. Aber dieser Durst geht nicht von heute auf morgen so in einer Sekunde weg. Also von heute auf morgen schon, aber nicht von einem Moment weg, sondern es braucht eine Zeit, bis der weg ist. Und dieses Durstverlangen ist ja etwas, was reell da ist. Also ich bin ja durstig in dem Moment, weil, warum? Tzatziki, Quark, Joghurt, das entzieht dem Körper Feuchtigkeit und du hast dieses Gefühl im Mund. Gut, chemische Reaktion brauche ich euch jetzt nicht zu erklären, tut auch nichts zur Sache. Aber das Ding ist, wenn Wasser fehlt, werden wir durstig. Und wenn du ein bisschen auf deinen Körper hörst und weißt, wie es ist, ich habe heute gehört, wir haben auch einen Arzt hier, einen Kinderarzt oder so, dann weißt du, wenn du zu lange kein Wasser trinkst, na, das ist nicht gesund für dich. Das ist absolut nicht gesund für dich, weil dann, bei mir zumindest, ist es so, ich bekomme irgendwann Kopfschmerzen. So, wenn ich richtig konzentriert bei der Arbeit bin, egal ob irgendwie bei einem Baueinsatz, handwerklich oder ich bin eher so ein Bürotyp, Büro und konzentriert bin, dann trinke ich zu wenig Wasser und merke am Ende des Tages, irgendwie brummt mir der Schädel und dann weiß ich, Jascha, du hast zu wenig Wasser getrunken, viel zu viel Kaffee getrunken und was bringt überhaupt nichts. Und wenn du noch länger kein Wasser trinkst, was passiert dann? Es läuft darauf hinaus, dass dein Körper sogar versagen kann. Und wenn du über 3 Tage kein Wasser trinkst, dann, hey, ja, wahrscheinlich wirst du dann Jesus schneller sehen, als dir lieb ist. Und das Ding mit diesem Wassertrinken ist, wir brauchen es. Wir sind angewiesen darauf, Wasser zu trinken. Ne, da brauche ich ja, ist gut, ich ist nur so Symbolik. Ich schaue, ne, damit ihr wisst, was ich meine. Wir sind darauf angewiesen, Wasser zu trinken. Du bist darauf angewiesen. Ich bin darauf angewiesen. Und jedes Lebewesen, was lebt, ist darauf angewiesen, Wasser zu trinken. Nagel mich jetzt nicht auf irgendwelche Spezien fest, die, keine Ahnung, aus der Luft oder irgendwelche anderen Sachen machen. Aber grundsätzlich brauchen wir Wasser zum Leben. Und wenn wir es nicht haben, werden wir durstig. und uns fehlt etwas. Der Körper fängt an, danach zu schreien, sich danach zu sehnen, es zu empfangen. Und das Ding ist, wenn du nicht mit Gott connected bist, bist du geistlich durstig und wirst geistlich durstig sein. Es fühlt sich so an für dich, als ob irgendwas in deinem Körper, in dir fehlt, irgendein Loch, irgendein Leck da ist, was du füllen möchtest mit irgendetwas, was die Welt bietet, was dir verspricht, das zu füllen und das zu stillen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Aber in Wirklichkeit wirst du gar nicht gesättigt davon, zufrieden davon, sondern bleibst irgendwie durstig. Nur eine kurze Erfrischung, dann brauchst du eigentlich wieder Wasser. Denn wir können niemals aufhören, wirklich Wasser zu trinken. Wir müssen es immer wiederholen. Und genauso ist es mit all dem, was wir versuchen, in uns hineinzugeben, um uns zu füllen, geistlich zu erfüllen, wo wir denken, das ist das Richtige, das brauche ich, das ist das, was mir fehlt, und gar nicht merken, dass es nicht wirklich die Quelle ist, die wir brauchen, sondern wir versuchen, aus der Welt heraus etwas zu nehmen, was uns nicht die Zufriedenheit geben kann. Viele Leute versuchen, ihre Probleme zu lösen. Eine Sache, wofür Menschen versuchen, ihre Probleme zu lösen, ist ja Geld. Es gibt ja diesen Spruch, Geld löst alle Sorgen. Oder wer Geld hat, ist glücklich. Und ganz ehrlich, das ist nicht der Fall, weil wenn das der Fall wäre, dann würden reiche Menschen, die wirklich viel Geld haben, sich nicht umbringen, weil sie todunglücklich sind. Wenn Geld glücklich machen würde, dann hätten wir diese Probleme auf der Welt nicht, weil es ist genug Geld da. Geld macht nicht glücklich. Geld macht dich auch nicht zufrieden. Mit Geld kannst du dir eine Uhr kaufen, aber du kannst dir keine Zeit kaufen. Mit Geld kannst du dir Gesundheit kaufen, also Medizin kaufen, aber wenn du unheilbar krank bist, kann jedes Geld der Welt dich nicht heilen. Wenn du kein Haus, also Geld hast, kannst du dir ein Haus kaufen und trotzdem kannst du dich nicht zu Hause fühlen. Mit Geld kannst du dir sogar Freunde kaufen, aber das sind dann nicht wirklich Freunde. Das sind nur Menschen, die etwas wollen von dir. So, wir sehen, dass Geld nicht das löst, was für Probleme wir haben. Und es gibt viele andere Dinge, die wir manchmal suchen und uns irgendwie, womit wir uns stillen möchten, unsere Bedürfnisse erfüllen wollen, die uns nicht wirklich zufriedenstellen können. Und es ist wichtig zu schauen, wo kommt die Lösung her? Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich bin ja nicht hier, um dir zu sagen, Geld ist böse. Geld ist ganz gut. Also je nachdem, wie du es verwendest, je nachdem, ob du Geld hast oder ob Geld dich besitzt. Und es geht heute auch nicht um den Zehnten oder sowas, sondern darum, dass Gott eine Lösung für dein Durstproblem hat, für dein Seelenproblem hat und dass nur er der ist, der diese Lösung auch bringen kann. Und bevor wir da weitermachen, würde ich super gerne mit euch beten. Seid ihr mit dabei? Dann lasst uns einmal zum Herrn schauen, unser Herz schließen oder unsere Augen oder wie auch immer du betest, aber lass uns zu Jesus beten und ihn einladen in unsere Mitte. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass du heute hier bist. Herr, wir wollen dich ehren und wir wollen dich preisen. Wir wollen dir sagen, Gott, Herr, wir sind offen für dein Wort und beten, dass es in unser Herz fällt, dass es uns berührt und verändert. Herr, wir beten, dass deine Samen gesät werden in unserem Herzen, dass sie aufblühen und dass sie uns zu einer besseren Version von uns machen, die dir treuer nachfolgt als bisher, dein Wort noch mehr versteht und sich danach sehnt, Gott, das, was wir hören, nicht nur als Hörer wahrzunehmen, sondern auch Täter deines Wortes zu sein. In deinem wunderbaren Namen segne diesen Gottesdienst und jeden Einzelnen, der dabei ist. Amen. Amen. Und ich möchte mit euch auf eine Geschichte schauen, um zu ergründen, hey, was ist damit gemeint? Wofür hat Gott oder wie hat Gott diese Lösung für dieses Dilemma, in dem wir gefühlt stecken? Und was hat das damit zu tun, dass Jesus eigentlich auch schlechte Menschen mag? Wenn du die Bibel gelesen hast, dann wirst du in den Evangelien beim Johannesevangelium 4 auf eine Stelle stoßen, in der Jesus einer Frau begegnet. Und Jesus ist immer unterwegs, mit seinen Jüngern unterwegs, auf einer Reise, auf einer Missionsreise. Und Jesus kennt sein Ziel. Er weiß, wohin er will. Er ist nicht irgendwie abgelenkt, sondern er ist fokussiert auf den Weg, den er gehen möchte. Wenn er weiß, er will zu Mekkis, dann will er auch zu Mekkis. Wenn er weiß, er will zu Berlin Kebab oder wie auch immer der Laden hier bei euch heißt, dann weiß er, er will dahin. wenn er weiß, dass sein Ziel das Kreuz ist am Ende seines Dienstes, dann geht Jesus dahin und er lässt sich auch von seinem Weg nicht abbringen. Und so führt sein Weg ihn durch Samarien. Und ich weiß nicht, ob du schon mal von den Evangelien die Unterscheidungen und Ausrichtungen gehört hast, aber jedes Evangelium steht für sich mit einem Schwerpunkt, wie er, der Schreiber des Evangeliums, Jesus darstellt. Und Johannes stellt Jesus als den Retter dar, als den Sohn Gottes dar, das menschgewordene Wort, lebendig, vorhanden, gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und in dieser Stelle ereignet sich etwas, was für uns persönlich etwas ist, wo wir daraus lernen können und worin wir uns auch wiederfinden können. Ich liebe diese Bibelstelle und ich möchte sie mit euch gemeinsam lesen, denn Jesus geht hier durch Samarien und Samarien war überhaupt kein Durchzugsland für Juden. Ein Land, das ist so, gibt es hier so ein Gebiet, wo ihr sagen würdet, da würden wir als Wilhelmshavenflan niemals durchfahren? Gibt es sowas? So, bei uns ist das Emsland zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das Reiderland und Emsland was sagt. So, die haben so eine gefühlte Feindschaft miteinander. Okay, keine Ahnung, da hat wohl irgendjemanden geheiratet oder was und ist auf jeden Fall ganz alt. So, irgendwie gibt es da immer diese Kämpfe miteinander. Und da wird sich lustig gemacht auf Kosten des anderen. So, aber Samarien war ein Land der Heiden und für die Juden ein Land, was sie gemieden haben. Alle Menschen, die aus Samarien kamen, die diesem Stamm angehörte, diesem Volk angehört hatten, waren Menschen, die für die Juden unheilig waren, nicht relevant waren, die sie gemieden haben, die mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Und Jesus sagt, wir gehen da lang. Und ich kann mir vorstellen, wie seine Jünger sagen, ja, aber guck mal, einen halben Tag länger und die mögen wir nicht. Das ist wie Emsland, Jesus. Da wollen wir nicht durchgehen. Wir sind aus dem Reiderland oder wir sind aus dem Emsland und wir wollen nicht durchs Reiderland. Lass mal irgendwie woanders langfahren oder sowas. Und so waren die unterwegs. Und Jesus sagt, nein, wir gehen da lang. Und so gesagt, getan, tun sie das. Und ab Johannes 4, 4 bis 15 wollen wir gemeinsam lesen. Wenn du deine Bibel hast, darfst du gerne mit aufschlagen. Das ist eine etwas längere Bibelstelle. Bleib dabei, okay? Egal wie früh morgens es ist oder wie spät es ist. Bleib mit mir dabei oder wie deine Nacht war. Ab Vers 4. Sein Weg, also Jesus' Weg, führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sichar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte sich Jesus um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir trinken zu geben? Und an ihrer Reaktion wirst du feststellen, dass diese Frau verwundert ist darüber, dass ein Jude sie anspricht und dann auch noch um Wasser bittet. Denn das war anscheinend überhaupt nicht normal. Ab Vers 10 geht es weiter. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet. Und er wird dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Und auch in dieser Stelle merken wir, diese Frau hat null verstanden, was Jesus meinte. Denn Jesus spricht nicht von dem Wasser aus diesem Brunnen, aber sie versteht es so und denkt, also erstmal ich bin hier mit dem Eimer, mit dem Seil, nicht du. Und dann, wo willst du das Wasser hernehmen? Guck dich mal um, wir sind hier in der Wüste. Da ist der einzige Brunnen, den Jakob gemacht hat. Und du versprichst mir besseres Wasser? In diesem Moment hat sie noch nicht verstanden, was Jesus wirklich ihr sagen wollte. Ab 13 erwidert Jesus zu ihr, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, ich vermute, das kommt aus dem Brunnen da, das Wasser hier, was hier ist, dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Und das ist so eine interessante Stelle, denn die Frau hat immer noch nicht begriffen, was Jesus sagen will. Stell dir vor, ich würde dir heute was verkaufen, schenken, einfach so geben. Und du wüsstest, Quellbrunn Classic Vita Qua Quelle mit Kohlensäure. Ja, vielen Dank, dass ich hier noch rübsen darf. Ja, nein, Spaß. Stell dir vor, ich verspreche dir, wenn du dieses Wasser trinkst, du musst nie wieder trinken. Nie wieder. Wer liebt Wasser? Also wer liebt es, Wasser zu trinken? Ich bewundere euch. Ich hasse Wasser trinken, okay? Ich will Geschmack in meinem Wasser haben. So. Wir sind fanatische Cola Zero Trinker und so. Ich weiß, nicht gesund und so weiter und so fort. Wir wollen auch nicht so alt werden. Und so. Nein, Spaß. Wenn mir das jemand versprechen könnte, ich würde es sofort nehmen. Wirklich. Ich finde, das ist auch zum Teil Zeitverschwendung und so, und immer Wasser trinken, das nervt. Aber wir müssen es ja tun. Aber stell dir vor, wer wird das Wasser nehmen? Wer wird dieses Wasser nehmen? Wenn du wüsstest, du wirst nicht mehr durstig. Dein Körper hat bis an dein Lebensende genug Wasser, genug Kraft und all das, was du brauchst. Ich glaube, jeder von uns würde das nehmen. Ohne Nebenwirkungen. Du musst nicht deinen Apotheker oder Arzt oder sowas fragen. Einfach trinken, genießen und leben. Ich glaube, jeder von uns würde das nehmen. Und Jesus sagt genau das zu ihr. Er sagt, wenn du dieses Wasser trinkst, das, was da rauskommt, dann wirst du immer wieder durstig werden. Aber ich spreche von einem anderen Wasser. Einem Wasser, das du trinkst und von dem du nie wieder durstig wirst. Eine nie versiegende Quelle, die anfängt in dich hineinzulaufen, die dich erfüllt, die dir das gibt, was du brauchst. Und du musst nicht mehr durstig sein, geistlich durstig sein. Und diese Frau denkt, er meint irgendein Wasser, was er hat, denn sie sehnt sich danach und sie will dieses Wasser haben. Und wenn du diese Stelle weiterliest, wirst du feststellen, dass Jesus sich hier offenbart als der Messias, als der Retter. Er offenbart ihr, dass dieses Wasser dadurch kommt, dass sie ihn annimmt, dass sie ihn erkennt und dass sie weiß, wer er ist. Und wenn sie daran glaubt, dass sie dieses ewige Leben erhalten wird, was Jesus mitgebracht hat. Diese Frau völlig überwältigt von der Offenbarung, die sie erfährt, denn Jesus offenbart ihr auch ihr Leben, ihre Sünden, ist komplett geflasht davon. Aber wir müssen eine Sache in allererster Linie verstehen. Wenn Jesus unterwegs ist, hat er sein Ziel und hat er seinen Weg. Und von diesem Ziel und von diesem Weg lässt er sich nicht abbringen. Egal wie wichtig, unwichtig oder hoch angesehen du auch sein magst. Jesus ist der, dem wir nachfolgen. Amen. Und wenn Jesus läuft, dann folgen wir als seine Nachfolger nach. Deswegen hat er sich auch nicht abbringen davon, da lang zu gehen, wohin er geht. Denn Jesus hat seine Vorstellung davon, wie wir unser Leben leben sollten als seine Nachfolger, wie wir unterwegs sein sollten, welches Wasser wir wirklich brauchen. Und all das, was er hat, gibt er uns frei zur Verfügung. Aber das Ding ist, dass die Richtung, in die Jesus manchmal geht, und das habe ich gemerkt, oft nicht der Vorstellung entspricht, wie es laufen sollte. Und ich weiß nicht, ob du dich gerade wiedererkennst, aber ich darf mir gerne in dem Moment auf die eigene Nase, also auf mich zeigen und sagen, ja, ich habe manchmal meine Vorstellung, wohin ich lang gehen möchte. Und mir passt manchmal nicht in dem Moment, in dem ich bin, in dem ich mich befinde, in dem Umstand, in dem ich bin, wo Jesus lang gehen will. Aber ich darf mich daran erinnern, dass nicht die nie versiegende Quelle von mir kommt, sondern Jesus der ist, der sie hat. Und ich bei dieser nie versiegenden Quelle sein möchte und sein will, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn du mal nicht da bist. Denn ich habe mich erst mit 21 Jahren zu Jesus bekannt und ihn kennengelernt durch meine Frau, die mich zu Jesus geführt hat. Und ich weiß, was es bedeutet, nicht mit Jesus unterwegs zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, wenn dein Herz und deine Seele und dein Leben sich danach sehnt, anerkannt zu werden, das zu bekommen, was in deinem Herzen fehlt und du plötzlich mit Jesus bekannt wirst und er in dein Leben hineinkommt, etwas hineingießt, was du jahrelang gesucht hast. Ich glaube, dann will man gar nicht mehr weg von dieser Quelle, sondern möchte ihm nachfolgen. Denn Jesus ist aus einem Ziel gekommen, um zu retten, was verloren ist. Er ist nicht gekommen, um ein politisches Reich aufzubauen, das, was seine Jünger ganz lange dachten, oder irgendwelche politischen Konversationen zu führen, ob das richtig ist und das richtig ist, sondern er ist einzig und allein gekommen, die zu retten, die verloren sind, die ohne ihn nicht gerettet sind, in die ewige Verdammnis gehen würden. Er ist gekommen, um den Weg zu bereiten, damit wir alle gerettet sein dürfen, damit du gerettet sein darfst. Denn er kennt kein Ansehen der Person. Ihm ist es völlig egal, wie hoch angesehen ich bin, was für ein tolles Auto ich fahre, wie toll mein Haus ist oder wie schlecht mein Haus ist oder wie schlecht mein Auto ist. Und wenn du jeden Morgen beten musst, Herr, segne dieses Auto, dass es mich zur Kirche fährt, dann ist das für Jesus völlig egal. Also nicht egal dein Umstand, er will, dass du gesegnet bist. Aber es erachtet dich dadurch nicht geringer. Denn Jesus hat kein Ansehen der Person. Er ist gekommen, um die zu retten, die ihn suchen, die sich auf ihn einlassen wollen. Und deswegen ist er bei dieser Frau. Denn diese Frau war nicht nur eine Frau, was sowieso schon zu der damaligen Zeit eher gering geachtet wurde, sondern sie war auch noch eine Samaritanerin. Und nicht nur, dass sie eine Samaritanerin wäre, das wäre ja schon genug gewesen, neben dem, dass sie eine Frau ist und eine Samaritanerin ist. Sie war auch noch eine Ehebrecherin und hat in Sünde gelebt. Denn Jesus offenbart ihr, dass der Mann, mit dem sie aktuell zusammenlebt, nicht ihr richtiger Mann ist, denn sie hatte schon mehrere Männer vorher. Und das ist eine Offenbarung, die er ihr gegeben hat, wo er ihre Sünde ihr bekannt hat. Und durch diese Offenbarung, die sie bekommen hat, diese Frau, war sie komplett hin und weg und hat Jesus als den erkannt, der er ist und hat es gesehen. Denn sie war die Frau, bei der es viele Gründe gegeben hat, der Mensch, bei der es viele Gründe gegeben hat, sie einfach zu ignorieren, nicht mit ihr zu sprechen. Doch Jesus wusste, was durch sie passieren wird. Jesus wusste, was durch diese kaputte, verletzte Frau geschehen wird. Und er hat ihre Zukunft gesehen in einer Gegenwart, die verloren, kaputt und zerbrochen war. Und ich kann mich so gut mit dieser Frau identifizieren. Nicht, weil ich eine Frau bin, sondern mit ihrer Situation, mit ihrem Umstand, mit ihrer Lebenssituation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, auf welcher Seite du stehst. Ob du auf der Seite stehst, wo du denkst, hey, ich war der für die Person einmal, die zerbrochen, kaputt war. Aber ich glaube, wir alle standen einstmal auf der Seite dieser Frau, die kaputt und zerbrochen dastand, Wasser holen wollte, alleine. In einer Zeit und in einer Kultur, wo eine Frau nicht alleine Wasser holt. Denn die Frauen haben in der Regel morgens gemeinsam das Wasser geholt für den Tag. Aber diese Frau war in ihrem Dorf nicht mal gut angesehen, bei den Menschen nicht gut angesehen. Und Jesus sieht sie. Und er sieht das, was in ihr ist. Er sieht das, was durch sie geschehen wird. Denn sie ist eine Frau, die zerbrochen ist, der er begegnet ist und die angefangen hat, auf einmal die Erkenntnis, die sie geschlossen hat, in ihrem Dorf rumzuerzählen. Jesus weiß, was er zu bieten hat. Und er weiß es, weil er weiß, wer er ist. Jesus wusste, was er dieser Frau geben kann und dass nur er ihr das geben kann, was er mitbringt. Denn Jesus bringt etwas mit, was sich lebendiges Wasser nennt. Jetzt stell dir das bitte nicht zu wörtlich und zu bildlich vor, aber geistlich gesehen. Und er sagt zu ihr, wer davon trinkt, der wird nicht mehr durstig sein. Jeder von uns weiß, langanhaltender Wassermangel schädigt uns. Und so ist es auch, wenn der Mensch getrennt von Gott ist. Wenn wir lange genug getrennt und fern von Gott ist, bedeutet es den geistlichen Tod für uns alle. Und wenn der geistliche Tod in unserem Leben einkehrt, dann sind wir fern von Gott, getrennt von ihm und leider auch verdammt. Aber Jesus ist nicht hierher gekommen, um Menschen zu verdammen, sondern Jesus ist hierher gekommen, um Menschen zu retten. Und weil er weiß, was er mitbringt, ist er zu dieser Frau gekommen. Er überführt sie von ihrem Lebensstil, sagt ihr und offenbart ihr, dass sie 5 Männer hatte und der jetzige auch nicht ihr Mann ist, dass sie in Sünde lebt. Und sie rennt in ihr Dorf, sie eilt in ihr Dorf und fängt dort an zu erzählen. Dieser Typ, der hat lebendiges Wasser. Der weiß, was ich gemacht habe, obwohl er mich gekannt hat. Und ihr müsst alle kommen und ihr müsst alle sehen und ihr müsst ihn alle erkennen, wer er ist, was er getan hat, weil wir brauchen alle Rettung und er bringt lebendiges Wasser mit. Diese kaputte Frau. Und ich denke mir, wie hat das Dorf in der Regel reagiert? Stell dir vor, in eurer Mitte, einer, der immer lügt, der noch nie die Wahrheit gesagt hat, dem ihr nichts glauben würdet, kommt auf einmal auf euch zu und erzählt euch etwas. Oder einer, der nie mit Geld umgehen konnte, in den schlimmsten Situationen ist, kommt und hat die Lösung für euch. Eine, die das kaputteste Leben führt, rennt auf euch zu und sagt, ich weiß, wo die Lösung ist. Was muss diese Frau ausgestrahlt haben? Was muss diese Frau in das Dorf gebracht haben, zu den Menschen gebracht haben, dass sie auf einmal glaubwürdig rüberkam? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Sie muss etwas erlebt haben mit Jesus und wir können es ja nur lesen und uns vorstellen, dass sie so leidenschaftlich werden lassen hat, dass die Menschen nicht anders konnten, als sich zu fragen, was hat die erlebt, dass sie auf einmal so ist, wie die ist? Was ist passiert? Und sie kommen, sie sehen Jesus. Sie bitten ihn, dass er zu ihnen kommt ins Dorf. Jesus geht in das Dorf, lehrt dort weitere 2 Tage mit seinen Jüngern und wir lesen, dass noch viele weitere Menschen zum Glauben finden. Hey, mich ermutigt das. Mich berührt das. Mich steckt das mit Feuer an, zu denken, ja, ich möchte so sein. Ich möchte, wenn ich irgendwo hingehe, so für Jesus brennen, leuchten, begeistert reden, dass die Menschen denken, was hat der, das ich nicht habe? Was nimmt der, das ich nicht habe? Und wo kriegt er das her? Und dann kommen sie einfach mit zur Kirche und erleben das, was ich erlebe, jeden Sonntag aufs Neue. Erleben den Jesus, dem ich nachfolge. Erleben den Gott, der mich freigesprochen hat, der mich gerettet hat und der mich hineingestellt hat in das Leben, in dem ich jetzt bin. Und sehen das und bekehren sich, erfahren die gute Botschaft von Jesus. Das, liebe Leute, meine Freunde, ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Er hat uns kein Leben in Trübsal gegeben. Er hat uns lebendiges Wasser gegeben, damit wir Licht und Salz sein können, damit wir Lighthouse sein können in einer dunklen Stadt, wo Menschen Rettung brauchen. Jesus ist nicht umsonst an ein Kreuz gegangen für uns, sondern mit einer Berufung und mit einem Plan, dass wir nun retten die verloren sind. Und die Kirche Gottes ist ein Ort, an dem Hoffnung und Leben übersprießend und sprudelnd vorhanden ist. Vorhanden sein soll. Warum? Weil das kommt nicht aus dir. Es kommt auch nicht aus mir. Und dafür bin ich sehr dankbar. Es kommt einzig und allein durch Jesus Christus, der uns die Kraft dazu gibt. Amen. Und ich sage dir eine Sache. Wenn du daran glaubst und Jesus nachfolgst, wenn du bei Jesus bist, wenn du ihm nachfolgst, wenn du Menschen auf eine relevante Art und Weise von Jesus erzählst, dann werden sie das erleben wollen, was du erlebt hast. Dann werden sie sich fragen, was du hast, was sie nicht haben. Denn ich weiß auch, dass wir in einer Zeit und in einer Welt leben, die hoffnungslos ist. Die wirklich hoffnungslos ist. Sie tut nur so, als ob sie Hoffnung hat. Die Jugendlichen, die Menschen, alle, sie tun nur so, als ob sie wissen, wo es lang geht. Als ob sie die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Aber am Ende des Tages sind sie alle unglücklich. Und sie brauchen Jesus, damit sie wirklich das Wasser und lebendige Wasser bekommen können. Und ich sage nicht, und das möchte ich nicht versprechen, dass wenn du Jesus nachfolgst, du immer glücklich sein wirst. Denn wenn das meine Aussage wäre, dann würde ich dich anlügen, denn ich bin nicht immer glücklich. Aber ich weiß, wie ich in jeder Situation zu meinem Jesus kommen kann, der für mich Anker und Zuflucht ist, der für mich Hoffnung und Frieden ist, der mir im tiefsten Tal beisteht, aber der auch auf dem Berg mit mir eine Party feiert. Und diesem Jesus folge ich nach. Und ich frage dich heute, wem folgst du nach? Jesus liebt schlechte Menschen und er hat für jeden einzelnen von ihnen eine zweite Chance. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich keine zweite Chance bekommen. Weil hättest du mich früher gekannt, wir wären keine Freunde. Du hättest mich nicht eingeladen zu dir nach Hause. Ich würde sagen, ich bin keine Ahnung, ich hätte dir nicht einfach irgendwie ins Gesicht geschlagen, wenn wir uns gesehen hätten. Aber ich war auch kein angenehmer Typ, wenn ich erfahren hätte, dass du Christ gewesen wärst. Sagen wir es mal so. Und genauso auch in vielen anderen Dingen meines Lebens. War ich nicht aufrichtig? War ich nicht fair? Habe ich keine guten Dinge getan? Und von außen betrachtet würde Menschen vielleicht sagen, gut, der hat niemanden umgebracht. Ist ja ein guter Kerl. Aber mit dem göttlichen Maßstab, mit dem gemessen wird, bin ich kein guter Mensch gewesen. Bin ich nicht aufrichtig gewesen. Und dieses Sündenverständnis kam in mein Leben zu einem Moment, wo meine Schultern wirklich schwer waren. Wo geistlich gesehen Last auf meinen Schultern lag. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kanntest oder vielleicht gerade kennst. Wo du denkst, boah, irgendwie habe ich einen Rucksack auf, den ich nicht mal sehen kann. Der mich runterzieht, der mich nicht nach vorne laufen lässt, der mich nicht träumen lässt, der mir die Hoffnung und die Kraft nimmt. Aber wenn Jesus in das Leben kommt und lebendiges Wasser in dein Leben hineingibt, der Heilige Geist kommt und in dir thront, hey, dann fangen deine Schultern an, sich aufzurichten und du fängst an, mit einem neuen Lebensgefühl nach vorne zu laufen. Und das ist mir widerfahren. Und deswegen sage ich dir, ich laufe dahin, wo Jesus mich haben will. Ich gehe ihm nach, wo immer er uns als Familie haben will. Denn es ist keine Berufung, die einfach nur für Vollzeitpastoren da ist oder für irgendwelche Leiter, sondern für uns als Nachfolger Christi. Und das Beste daran ist, Jesus lässt uns nicht ohne Werkzeug, Jesus lässt uns nicht ohne das, was wir brauchen, gehen. Denn er hat alles, was wir brauchen, in uns hineingelegt durch seinen Heiligen Geist. Es braucht unsere Schritte, es braucht unser Zusagen, es braucht unseren Fleiß auch und unsere Motivation und unsere Kraft voranzugehen. Aber dafür gibt es die Kirche, wo Menschen zusammenkommen, die einem Gott dienen, die einem Gott nachfolgen und nach vorne gehen wollen mit einer Vision, mit einem Traum, Menschen zu erreichen für Jesus. Da geht es nicht um, sind wir in Wena oder sind wir in Wilhelmshaven oder sind wir in Hamburg oder Bremen. Da geht es einzig und allein um Gottes Königreich, was wir gemeinsam bauen an verschiedenen Orten. Amen. Und ich sage dir eine Sache. Wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, wenn du anfängst, ihm zu begegnen in der Art und Weise, wie er dich führen und leiten möchte, wenn du dich öffnest dafür, dass er dir neue Wege zeigt, dir neues Wasser wieder ins Leben fließen lässt, für dich geistlich gesehen, dann wird er dich auch geistlich wieder aufrüsten. Ich bin euch dankbar dafür, dass ihr treu dem Herrn dient, dass ihr an einem Ort seid, wo ihr Gemeinde baut, wo ihr ein Ort seid, der offen ist, wo ihr ein Ort seid, wo Menschen willkommen sind, egal woher sie kommen, egal wie sie aussehen, egal welche Nationalität vorhanden ist, einzig und allein offen seid für das, damit der Heilige Geist Menschen transformiert und Menschen vom Wort Gottes erfahren können. Denn wir bauen Kirche nicht, weil wir Bedürfnisse haben, sondern wir bauen Kirche, weil wir auch einen Auftrag haben. Amen. Und ich hoffe, dazu kannst du auch aus vollem Herzen Amen sagen, denn das ist manchmal schwerer, als es sich anfühlt. Denn es kann mal der Zeitpunkt sein, dass jemand auf deinem Platz sitzt, wo du ja schon seit 20 Jahren sitzt. Situation, ey. Also überall darfst du sitzen, aber da nicht. Warum sage ich diese Dinge? Weil wir uns manchmal verrennen in Kleinigkeiten, verlieren in Belanglosem und vergessen, wohin wir wollen. Und mir ist es so ein Anliegen, Gemeinde auf den Weg zu bringen, Gemeinde mit Vision und Zielrichtung an den Ort zu führen, wohin die Gemeinde am effektivsten ist, um Gottes Reich zu vergrößern und dass sein Name überall steht und keiner da ist, der sagen kann, ich kenne Jesus nicht. Dass sie ihn erleben und diese Entscheidung treffen können. Hey, ich glaube, dass wenn wir verstehen, dass Jesus für jeden Menschen gekommen ist, für uns gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist, an ein Kreuz gegangen ist, alles geopfert hat, damit wir nun dieses ewige Leben erfahren dürfen und verstehen, dass wir nun berufen und gesetzt und gepflanzt von ihm sind, sein Reich zu bauen mit dem, was er uns zur Hand gibt, dass seine Kirche fruchtvoll sein wird und dein Leben ein Leben sein wird, in dem dein Glaube eine Relevanz hat, auch für die Menschen um dich herum. Wo du Menschen von Jesus erzählen wirst und sie sich fragen, wo du herkommst, was du machst, wohin du gehst. Und ich sage dir ja, was du nimmst, weil sie nicht wissen, wie es so läuft und so weiter. Und dann ins Leithaus kommen, in Jesu Namen. Sodass wir mit unserem Glauben Früchte tragen. Und ich will dich heute herausfordern. Ich will dich heute ein bisschen herausfordern, da wo du bist. Und wenn du kannst, würde ich dich bitten, mit mir gemeinsam aufzustehen. Beziehungsweise ich stehe ja schon, aber ihr dürft gerne. Und wenn es dir möglich ist, dann das auch zu tun. Denn ich will uns in einen Teil hineinführen, wo wir gemeinsam beten. Wo ich stellvertretend bete, aber es deine Herzenshaltung und deine Zustimmung braucht, damit du dazu Ja sagen kannst. Denn ich will dich herausfordern und dich eine Sache fragen. Wo stehst du in deinem Glauben? Bist du an dem Punkt, wo du weißt, Jesus ist der, der alles gegeben hat, was ich brauche? Oder suchst du in der Welt noch Zuflucht und Erfüllung und irgendetwas, was die Welt dir versucht zu bieten? Egal in welcher Form es ist, ob es durch Erfüllung in Beziehungen ist oder ob es durch Materialismus ist oder ob es ein Denken ist, was geprägt ist davon, dass es egoistisch ist, auf dich bezogen ist. Ich weiß nicht, wie du zur Gemeinde kommst am Sonntag, aber kommst du und denkst du, was fällt heute für mich ab? Was ist für mich da? Oder kommst du mit der Haltung und mit dem Gedanken, wie kann ich dir heute am besten dienen, Jesus? Wer ist heute da, dem ich Hallo sagen kann, den ich begrüßen kann, dem ich ein nettes Lächeln schenken kann? Wo kannst du mich heute gebrauchen, Jesus? Wo braucht die Gemeinde mich heute? Wie kommst du zur Gemeinde? Was ist die Haltung und die Gedankenweise, mit der du kommst? Und die andere Sache ist, kennst du Jesus eigentlich schon? Hast du ihn wirklich erlebt? Zu sagen, ja klar, ich kenne Jesus und so weiter, das ist ja ganz nett, aber kennst du ihn wirklich? Nicht nur, wie er heißt, sondern wer er ist, was er getan hat und wofür er es getan hat. Ich kenne Angela Merkel auch oder Olaf Scholz oder sowas, aber wenn ich vor der Tür stehe, werden die mich wahrscheinlich nicht reinlassen, weil die sagen, I don't know you, wer bist du? Hau ab wieder. Es geht darum, dass ein beidseitiges Kennen vorhanden ist. Jesus weiß, wer du bist, aber kennst du ihn auch wirklich? Und diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Das ist eine Entscheidung, die du persönlich für dich treffen musst. Du musst Ja sagen zu Jesus. Er ist kein Stalker oder keiner, der sich aufdrängt, sondern ein Gott, der dir die Hand hinhält, zu der du Ja sagen musst. Er ist ein Gott, der dich einlädt zu dienen in seinem Reich, dich nicht zwingt dazu. Er ist ein Gott, der dich versuchen möchte, zu der besten Version zu machen. Aber nicht durch Zwang, sondern weil du es willst und in seinem Wort verharrst, sein Wort liest, es aufnimmst und zum Täter des Wortes wirst. Ich kann noch so toll predigen und jeder andere nach mir auch. Aber wenn diese Worte einfach nur Worte bleiben, die in dein eines Ohr, ein Ohr reingehen und in das andere Ohr rausgehen und du keinen Gedankenanstoß davon mitnimmst, dann werden sie nur leere Worte sein. Und jeder Sonntag wird ein leeres Wort sein. Aber kommst du mit der Erwartung, Jesus, ich bin hier, um verändert zu werden. Ich bin schon ziemlich gut und ich weiß, ihr seid alle schon ziemlich gut, aber ich glaube, dass Jesus uns noch besser machen kann. Und dafür würde ich gerne beten und euch segnen und diesen Gottesdienst gebrauchen, um euch zu ermutigen. Lasst uns das gemeinsam tun. Und wenn du heute hier bist und dich angesprochen fühlst, gefühlt hast durch irgendeinen Punkt. Hey, warum hebst du nicht deine Hand und betest auf die Art und Weise mit, entweder so oder deine Hand hoch erhoben. Lass es doch Gott auch ein Zeichen dargeben. Hey Gott, hier bin ich, gebrauch du mich, verändere du mich. nutz mich mit dem, was du hast, Herr, ich will dir dienen. Dann heb doch deine Hand jetzt in diesem Moment und lass uns gemeinsam zu Gott beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist und voller Gnade bist. Dass du ein Gott bist, der ohne Kompromisse liebt. Aber dass diese Gnade keine Gnade ist, die wir ausnutzen, sondern eine Gnade ist, die wir als Gedankenanstoß nehmen, als ein Sinnbild dafür nehmen, dir zu dienen und nach deinem Wort zu leben. Keine Gnade, die ausgenutzt werden kann, um zu tun und zu lassen, was wir wollen, weil da ist doch dieser gnädige Gott, der für uns gestorben ist, sondern eine Gnade, die uns zu einer kompromisslosen Nachfolge führt. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, den du heute mit deinem Wort berührt hast. Herr, und ich bete, dass all das, was von mir, von Jascha war, dass es aus den Herzen herausgelöscht wird, aber dass dein Wort lebendig in unser Herz fällt und anfängt aufzublühen. Für jeden Einzelnen, der heute mühselig und beladen hierher gekommen ist, bete ich, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt und neue Frische schenkst. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der eine neue Erfrischung durch dein lebendiges Wasser brauchst, Herr, dass du das hineinfließen lässt, Herr. Dass all diese Bedürfnisse, die niemals von der Welt gestillt werden können, Gott, ein für alle Mal durch dich gestillt werden. Herr, ich bete, dass wir zu dir rennen. Ich bete, dass wir uns nach deiner Gegenwart sehnen. Ich bete, dass du denen Einzelnen hilfst, Gott, die heute hier sind und dich brauchen in ihrer Situation. Begegne du ihnen, Jesus, Herr. Schenk du uns eine neue Berührung von dir. Herr, ich bete für die, die dich wirklich noch annehmen müssen, Gott, Herr, dass du hineinkommst in das Leben und erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir beten, dass du das Lighthouse segnest, Gott, Herr. Und dass es der Start sein wird für etwas Großes. Dass du sie segnen wirst und ausstatten wirst und einfach berühren wirst, Gott, mit all dem, was du ihnen geben willst. Und dass sie Land einnehmen in deinem herrlichen Namen, Jesus. Herr, wir preisen dich, wir ehren dich. Alle Ehre gebührt dir allein, denn du trägst den Namen über alle anderen Namen, Gott, Herr. Nichts ist dir zu klein, nichts ist dir zu groß, Jesus. Du bist der Gott, der den Tod besiegt hat, der nun auferstanden ist und zu Rechten des Vaters sitzt. Und wir wollen dir wirklich Lob und Ehre geben für das, was du für uns getan hast. Und dich um deine Gnade und um deinen Segen bitten. Amen. 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 Vielen Dank, ihr Lieben. Seid gesegnet.